Ja, liebe Geschwister, heute soll es in der Predigt um Jesus als unser Vorbild für unseren Glauben, für unser Handeln gehen, für unser ganzes Leben gehen. Zum Beispiel, wie gehen wir mit anderen Menschen um? Wie verhalten wir uns in Konflikten mit ihnen? Wie fühlen wir uns, wenn wir ungerecht behandelt werden? Was tun wir dann? In der Welt gibt es genügend Stoff darüber, wie Menschen sich in Konflikten verhalten und miteinander umgehen. Aber vor Gott ist das nicht der Maßstab, was die Menschen tun. Das Argument, die anderen tun das ja auch, das gilt einfach nicht vor Gott. Gottes Maßstab ist die Liebe. Wir sollen Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und ganzem Denken und unseren Mitmenschen wie uns selbst. Zum Beispiel steht das in Lukas Kapitel 10, Vers 27. Doch wie geht das? Im Buch Tobias, einem Buch der Apokryphen, da gibt der Vater, der übrigens auch Tobias heißt, seinem Sohn Tobias Ratschläge, wie der vor Gott gerecht leben soll. In Tobias 4, Vers 16 sagt der Vater, und das kennt ihr vielleicht, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das ist ein Spruch aus den Apokryphen. Jesus nimmt in Matthäus Kapitel 7, Vers 12 die Negation aus dem Satz und spricht, behandelt andere Menschen genauso, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Denn so steht es im Gesetz und bei den Propheten. Und in der Bergpredigt, Matthäus, die Kapitel 5 bis 7, da hat Jesus das von Mose übermittelte Gesetz ausgelegt und die Menschen gelehrt, wie ein vor Gott gerechtes Leben aussieht. Aber Jesus hat eben nicht nur gelehrt, er hat das auch vorgelebt. So ist er unser Vorbild und sein Verhalten im Umgang mit anderen Menschen ist für uns beispielhaft und lädt zur Nachahmung ein. Am Anfang möchte ich kurz beten. Lieber Vater, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, in dem wir von dir erfahren dürfen, wer du bist und was dein Wille für uns ist. Sei du nun bei uns und schließ uns dein Wort auf, dass wir verstehen können, was du uns sagen willst. Und leite uns durch deinen Geist, dass dein Wort uns ergreift und unser Wollen und Tun beeinflusst und in deinem Sinne auch verändert. Danke, dass du unser liebender Herr bist und das Beste für uns willst. Amen. Der Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist, der steht im 1. Petrusbrief. Im 2. Kapitel, die Verse 21b bis 25. Doch bevor wir in den Predigttext einsteigen, möchte ich etwas kurz zur Person des Petrus sagen und auch ein bisschen was zu seinem ersten Brief. Petrus ist uns ja allen, kann man glaube ich sagen, aus den Evangelien und auch aus der Apostelgeschichte bekannt. Er ist einer der 12 Jünger und sogar einer der 3 engen Vertrauten Jesu. Eigentlich heißt er ja Simon. Petrus ist sein Beiname, den er von Jesus bekommen hat. Seine Berufung in die Nachfolge durch Jesus, die finden wir im Matthäusevangelium Kapitel 4, die Verse 18 bis 20. Und in Matthäus 16, Vers 18 sagt Jesus zu Petrus, du bist Petrus, das heißt Fels, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird ihr etwas anhaben können. Jesus wollte seine Gemeinde aufbauen und in der ersten Hälfte der Apostelgeschichte, da erfahren wir, wie Petrus seine Führungsrolle unter den Aposteln eingenommen und ausgefüllt hat. Er hielt die Pfingstpredigt. Gut, heute ist nicht Pfingsten, aber er verteidigte die erste Gemeinde vor dem Hohen Rat der Juden, als sie in der Anklage stand. Er wurde wunderbar aus dem Gefängnis befreit. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte. Und sein Erlebnis mit dem Hauptmann Cornelius öffnete den Weg in die Heidenmission. Und nach der Apostelversammlung in der Apostelgeschichte Kapitel 15, da erfahren wir nur noch sehr wenig über Petrus. Sein weiterer Lebensweg ist in der Bibel nicht weiter berichtet. Wir erfahren nur noch ein paar Einzelheiten. Aus nicht-biblischen Quellen ist dann überliefert, dass Petrus im Jahr 64, dem letzten Amtsjahr des Kaisers Nero, oder in den Unruhen danach im Jahr 65 hingerichtet wurde. Seinen ersten Brief, den schrieb Petrus aus Babylon, was vermutlich ein Codename für Rom ist, in der Zeit um 62 nach Christus, an die auserwählten Fremdlinge, so steht es im ersten Kapitel, die verstreut wohnen in den verschiedenen Provinzen, römischen Provinzen, in der, ja, die heute in der Türkei liegen. Die Situation der Gemeinden, die war schwierig. Es ist also 62 nach Christus, die Naherwartung des Wiederkommens Jesu Christi. Als offenbarter Sohn Gottes hatten sich mehr als 30 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung immer noch nicht erfüllt. Die heidnische Welt um die Gemeinden herum, die wandelte sich von spöttisch auf feindlich. Und auch aus ihrem eigenen Kreis heraus traten Irrlehrer auf, die ihnen überlieferte Lehre des Evangeliums verdrehten. Die Christen damals hatten ja auch noch kein Neues Testament, sondern nur vereinzelte Abschriften eines Evangeliums oder vielleicht den ein oder anderen Brief. Sie brauchten Erinnerung an die unverfälschte Lehre und Ermutigung für ihren Glauben, also Bezeugung und Ermahnung. Naja, das brauchen wir ja heute auch noch. Mit gutem Grund sind 10 Textstellen aus den 5 Kapiteln des ersten Petrusbriefs in der Perikope als Predigtexte vorgesehen. Einer davon für heute. Der Predigtext. Der steht, wie gesagt, im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 21b bis 25. Und Petrus schreibt: Christus hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünden begangen und keine Lüge kam aus seinem Mund. Er wurde beschimpft, aber er gab es nicht zurück. Er litt, aber er drohte nicht mit Vergeltung, vielmehr übergab er seine Sache dem gerechten Richter. Christus selbst hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz. Dadurch sind wir für die Sünde tot und können für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ihr wart wie Schafe, die sich verirrt hatten, aber jetzt seid ihr zurückgekehrt zu eurem Hirten, der euch beschützt. Ja, manchmal helfen ja auch Überschriften in der Bibel bei der Orientierung und der Erfassung des Zusammenhangs. Diese Überschriften sind nachträglich eingefügt, standen also nicht beim ersten Petrusbrief direkt von Petrus verfasst über den Abschnitten drüber. Manchmal leiten sie auch ein bisschen in die Irre. Überschriften können leider das auch tun. Die Überschrift in der Basisbibel über den Absatz, zu dem auch der Predigtext gehört, der lautet: Dienen, wie Christus gedient hat. In der Lutherbibel, in einer alten Ausgabe, ist der Absatz irreführend überschrieben mit Mahnungen an die Sklaven. Also diese Überschrift passt nur auf den ersten Vers, denn da geht es mit Sklaven tatsächlich los. Vers 18 auf der nächsten Seite. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 18. Da geht es los mit: Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herrn unter und achtet sie. Dies betrifft nicht nur die Guten und Freundlichen, sondern auch die Unberechenbaren. Ja, wir sind heute keine Sklaven mehr, zumindest von Rechts wegen nicht. Aber einen unberechenbaren oder auch nach Luther wunderlichen Arbeitgeber, den hat der ein oder andere von uns schon gehabt. Ja, der Text vor unserem Predigtext, der geht weiter mit Vers 19. Denn es ist Gnade, wenn jemand Schweres geduldig erträgt und sogar zu Unrecht leidet. Das ist möglich, weil er weiß, dass er in seinem Gewissen Gott verpflichtet ist. Welchen Ruhm sollte es denn einbringen, wenn ihr Unrecht tut und die Schläge dafür aushaltet? Aber wenn ihr Gutes tut und deswegen Leid ertragt, dann ist es eine Gnade von Gott. Bisschen schwierig verständlich. Worin liegt denn da genau die Gnade? Die Gnade Gottes liegt nicht im Leiden. Das wäre in meinen Augen sehr komisch. Sondern die Gnade liegt darin, dass man nur mit Gottes Hilfe dieses Unrecht bewältigen kann. Nicht aus eigener Kraft, sondern eben durch Gottes Stärkung im Leid. Vor Gott und mit unserem durch den Heiligen Geist geschulten Gewissen gibt es dann gar keinen anderen Weg im Leiden, als weiterhin das Gute zu tun. Petrus schreibt weiter in Vers 21a, dazu, nämlich zum Gutes tun auch im Leiden, dazu hat er euch nämlich berufen, denn auch Christus hat für euch gelitten. Ja, mitten in diesem Vers 21 beginnt dann der Predigttext, Vers 21b. Christus hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Das bezieht sich nicht mehr nur auf die Sklaven aus Vers 18, sondern es ist allgemein an uns Christen gerichtet. Andere Übersetzungen schreiben statt Spuren Fußspuren, was es noch deutlicher macht. Ja, Jesu Fußspuren nachzufolgen, das verlangt genaues Beachten und Nachmachen. Manche akzeptieren Jesu Leiden und Tod am Kreuz als ihre Rettung vor Gottes Zorn wegen ihrer Sünden, wollen aber nicht selbst einen Leidensweg im Leben gehen. Andere preisen Christus als Vorbild, meinen aber seine Rettung am Kreuz für sich nicht zu benötigen. Ich sage euch, wir brauchen beides. Christus für uns, damit wir überhaupt erst die Befreiung zum neuen Leben erfahren, und Christus vor uns, also sein Vorbild, damit wir wissen, wie wir wandeln sollen auf der Erde. Christus setzt voraus, dass die Leser seines Briefes, und das also auch wir, über Jesu Fußspuren Bescheid wissen. Und erinnert uns daher nur an ein paar besondere Verhaltensweisen. Also jetzt kommt Vers 22. Er, nämlich Jesus, hat keine Sünden begangen und keine Lüge kam aus seinem Mund. Damit bezieht sich Petrus auf Jesaja. In Jesaja Kapitel 53, Vers 9b schreibt, ja, der Prophet des Alten Testaments, er hatte keine Gewalttat begangen, keine Lüge war ihm über die Lippen gekommen. Das hört sich ja ganz ähnlich an. Andere Übersetzungen verwenden statt Gewalttat die Wörter Unrecht, Gesetzlosigkeit, und Petrus setzt jetzt hier an dieser Stelle das Wort Sünden. Ein Beispiel dazu aus Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 46. Dort fragt Jesus die Juden, wer von euch kann mir nachweisen, dass ich irgendeine Schuld auf mich geladen habe? Solch eine Frage würde keiner von uns zu stellen wagen. Oder? Wir wissen doch um unsere Sünden. Wir wissen auch darum, dass wir manchmal eigene Wege gehen. Bitte entschuldigt einen Moment. Ja, aber Paulus schreibt ja auch über Jesus und der bestätigt auch die Sündlosigkeit Jesu im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, 21. Dort schreibt Paulus, obwohl Christus ohne jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Sünde aufgeladen, denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Ja, an der Tatsache, dass Jesus keine Sünde getan hat, daran hängt alles. Es ist die Ursünde des Menschen, sein zu wollen wie Gott, kennt ihr vielleicht aus dem ersten Buch Mose. Das bedeutet, unabhängig sein zu wollen von Gott, eigene Entscheidungen nach eigenen Werten und Maßstäben treffen zu wollen, anstatt auf Gott zu hören. Jesus aber wollte keine Selbstständigkeit. Er war völlig abhängig vom Vater. Am Kreuz bewies er, dass er von der Ursünde frei war. Er ließ sein Leben am Kreuz stellvertretend für die Menschen und war gehorsam bis zum Tod. Christus war ohne Sünde. Und wie ist es mit der Lüge? In anderen Übersetzungen findet man statt des Wortes Lüge die Wörter Betrug oder Arglist. Es geht dabei insbesondere um die Unwahrheit zum eigenen Vorteil. Jesus aber spricht nicht nur die Wahrheit, er ist die Wahrheit. Er hat das gesagt, ich bin die Wahrheit. Er ist die Wahrheit in Person. In Johannes 14,6 spricht Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. So wie die Wahrheit mit dem Leben und dem Licht verbunden ist, so ist die Lüge mit dem Tod und der Finsternis verbunden. Bei Jesus gibt es keine Lüge und auch keine Finsternis und schlussendlich auch keinen Tod. Das Beispiel Jesu, das geht weiter. Wir sind beim nächsten Vers, Vers 23. Er wurde beschimpft, aber er gab es nicht zurück. Er litt, aber er drohte nicht mit Vergeltung. Vielmehr übergab er seine Sache dem gerechten Richter. Für die Beschimpfung, Verspottung und Misshandlung von Jesus gibt es einige Textstellen in den vier Evangelien. Und nirgendwo hat Jesus Verunglimpfung oder Spott zurückgegeben. Im Gegenteil, mit den Juden, die ihm einen bösen Geist vorwerfen, spricht Jesus in Ruhe weiter. Johannes 8, die Verse 48 und 49. Die Juden entgegneten Jesus, sagen wir nicht zu Recht, du bist ein Samariter und von einem Dämon besessen? Jesus antwortete, ich bin von keinem Dämon besessen, sondern ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. So viel Ruhe hätte ich nicht, wenn man mich beleidigte. Ungerechtes Leiden verletzt. Es verletzt das Gerechtigkeitsgefühl, verursacht Schmerz und Gegnerschaft und verfinstert das Herz. Und zwar nicht bei dem Beleidiger, sondern auch bei dem Beleidigten. Ja. Nach seiner Verhaftung spricht Jesus gar nicht mehr zu den Menschen. Es ist uns da nichts überliefert. Die verhöhnen ihn und misshandeln ihn. Aber er übergibt seine Sache dem gerechten Richter. Das ist eben die Alternative zum eigenen Vergelten. Abgeben des Unrechts, das einem widerfahren ist. Paulus schreibt dazu im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 19. Nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben. Überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. Das schreibt Paulus. Leider, was heißt leider? Paulus ist ja auch nur ein Mensch. Als er in Jerusalem verhaftet wurde und vor den Hohen Rat gebracht wurde, wurde er auf Anweisung des Hohen Priesters geschlagen und sprach daraufhin zu ihm, Apostelgeschichte 23, Vers 3, Gott wird dich schlagen, du Scheinheiliger. Du willst nach dem Gesetz über mich Gericht halten, dabei missachtest du doch selbst das Gesetz, wenn du mich schlagen lässt. Ihr merkt, Jesus ist unser Vorbild, auch das Vorbild von Paulus. Aber Paulus konnte sich in dieser Sache nicht enthalten, zurückzugeben und den hohen Priester zu beleidigen oder zu schmähen, das war vor dem Gesetz nicht in Ordnung. Dessen hat sich Paulus in diesem Moment, emotionalen Moment, sage ich einfach mal, schuldig gemacht. Aber Paulus in dieser Antwort überlässt das ja auch dem gerechten Richter, nämlich Gott. Was er dann mit dem hohen Priester dann macht, ist Gottes Sache. Ja, wir kommen zum nächsten Vers, Vers 24, und dort beschreibt Petrus das für unsere Rettung entscheidende Handeln Jesu. Christus selbst hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz, Dadurch sind wir für die Sünde tot und können für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Und auch das bezieht sich schon wieder auf Jesaja. In Jesaja Kapitel 53 finden wir in Vers 5: Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Und Vers 8: Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und zur Hinrichtung geführt. Aber wen kümmert sein Schicksal? Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden, weil sein Volk schuldig war, traf ihn der Tod. Jesaja hat 700 Jahre vorher gelebt und ihm ist von Gott aufgetragen worden, das über Jesus vorauszusagen. Nun kann nur ein Unschuldiger stellvertretend für einen Schuldigen sühnen. Ein Schuldiger, der muss erstmal seine eigene Schuld tragen. Petrus hatte ja schon in Vers 22 klargestellt, dass Jesus keine Sünde begangen hat, also ein Unschuldiger vor Gott ist. Deshalb konnte er überhaupt unsere Sünden hinauftragen ans Kreuz. Und das war seine ihm vom Vater aufgetragene Rettungstat für uns. Paulus bestätigt das in Philipperbrief Kapitel 2, Vers 8. Er, also Jesus, erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Was bedeutet Jesu Tod und Auferstehung für uns? Vers 24b ist nochmal gehighlightet. Dadurch sind wir für die Sünde tot und können für die Gerechtigkeit leben. Jesus hat also sein Leben stellvertretend für uns geopfert. Er hat die Strafe, den Tod, den wir wegen unserer Sünden verdient haben, auf sich genommen. Und damit hat er den Preis für uns bezahlt. Und wir dürfen leben, obwohl wir den Tod verdient haben. Naja, der irdische Tod, der wartet trotzdem noch auf uns, wenn Christus nicht vorher wiederkommt. Aber der geistliche Tod, die ewige Verdammnis, die bleibt uns erspart, weil Christus uns freigekauft hat. Ein neues Leben gibt es für uns. Jesus macht alles neu. Jetzt bereits auf dieser Erde und dann später mit Gott zusammen im ewigen Leben. In Römer Kapitel 6, Vers 6 schreibt Paulus: Wir wissen doch, dass der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wir sind nun also mit Christus gestorben, darum glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Petrus hat ja auch noch einen zweiten Brief geschrieben. In seinem zweiten Brief schreibt Petrus über das Ende der Welt. In Kapitel 3, Vers 13 erklärt er: Dann erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, wie Gott sie uns versprochen hat. In ihnen wird Gerechtigkeit herrschen. Auf der neuen Erde wird es gerecht zugehen, dafür ist gesorgt. Deshalb können und sollen wir auch jetzt schon auf dieser alten Erde für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden und das jetzt nicht in erster Linie körperlich, sondern vor allem geistlich, was unser Stand vor Gott durch Jesus ausmacht, eben, der ist ein anderer geworden. Uns ist vergeben, wir sind versöhnt mit Gott und wir können ihm vertrauen in allem. Durch die Nachfolge in Jesu Fußstapfen hat sich unser Leben grundsätzlich geändert. Vers 26. Ihr wart wie Schafe, die sich verirrt hatten, aber jetzt seid ihr zurückgekehrt zu eurem Hirten, der euch beschützt. Auch dieser Vers hat Bezug auf das Buch Jesaja, wieder Kapitel 53, Vers 6. Wir hatten uns verirrt wie Schafe. Jeder kümmerte sich nur um seinen eigenen Weg. Aber der Herr lud all unsere Schuld auf ihn. Ja, wer ohne Gott lebt, der läuft Gefahr, sich zu verirren. In dem Irrgarten aus moralischen, ethischen, kulturell beeinflussten Werten und Maßstäben und manchmal unseren eigenen selbst ausgedachten Regeln, da kann man sich ja nur verirren. Und dann bleibt einem nur übrig, sich um sich selbst zu kümmern, wie der Jesaja-Vers sagt. Paulus beschreibt das so im Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 17 und 18. Das sage ich und beschwöre euch bei dem Herrn, führt euer Leben nicht länger so wie die Menschen in den anderen Völkern, ohne Sinn und Verstand. Ihre Erkenntnisfähigkeit ist getrübt, ihnen ist das Leben fremd, das Gott schenkt, denn sie sind unwissend und haben ihr Herz verschlossen. Das sind harte Worte für Menschen, die nicht an Jesus glauben. Wenn ihr einem begegnet, bringt es ihm schon bei. Aber dennoch haben diese Worte Wahrheit. Aus diesem Irrgarten gibt es nämlich einen Ausweg und hoffentlich, wenn ihr mit jemandem sprecht, kommt ihr auch auf diesen Punkt. Und der heißt Jesus. Und wir sind zurückgekehrt zu Jesus, unserem Hirten. Andere Übersetzungen schreiben, ihr habt euch bekehrt. Also statt zurückgekehrt, das Wort bekehrt. Die Bekehrung zu Jesus im Glauben ist der Ausweg aus diesem Irrgarten. Und damit beginnt ja die Nachfolge, das Folgen in Jesu Fußspuren. Unser Leben hat sich grundlegend geändert. Und Paulus schreibt weiter in dem Epheserbrief, Kapitel 5, Verse 1 und 2, nehmt euch also Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben, als Opfer und als Duft, der Gott gnädig stimmt. Ich fasse zusammen. Christus hat uns ein Beispiel gegeben, damit wir seinen Fußspuren folgen. Er war ohne Sünde, stets mit dem Vater vereint und ist keine eigenen Wege gegangen. Ja, ganz ohne Sünde werden wir nicht leben können. Aber wir brechen mit klar erkannten Sünden und streben nach Gottes Gerechtigkeit aus Glauben und Gehorsam. Wir wollen nicht mehr lügen um unseres Vorteils willen. Wir wollen nicht mehr zurückschimpfen, nicht mehr mit Vergeltung oder Rache drohen, sondern alles Unrecht, das uns widerfährt, dem Herrn hinlegen. Denn er ist der Richter und nicht wir. Für ein Richteramt fehlt uns leider der Durchblick. Christus, der Sündlose, der Unschuldige, ist für uns ans Kreuz gegangen. Jemand, der vor Gott genauso schuldig ist wie wir, hätte sich nicht für uns opfern können. Aber Jesus konnte das. Er ertrug die Strafe, damit wir Frieden haben können. Versöhnt mit Gott durften wir bereits und dürfen wir ein neues Leben führen. Für die Gerechtigkeit leben. Das Umherirren in dieser Welt ist vorbei. Wir sind umgekehrt und haben einen Hirten, der uns beschützt. Er gibt uns Orientierung durch sein Wort und sein Vorbild. Er schärft unser Gewissen durch den Heiligen Geist in uns. Er schützt uns vor bösen Einflüssen. Er gibt uns neue Aufgaben. So ausgestattet durch unsere enge Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus, können wir für die Gerechtigkeit leben. Und das wollen wir auch tun. Amen.